in 5 einfachen Schritten reich werden. Das ist unser Thema heute. Und wenn ihr euch an das haltet, was ich euch heute erzähle, werdet ihr garantiert Millionär. Definitiv. Das ist natürlich Blödsinn, aber genauso ist ein Einstieg von mehreren YouTube-Videos mit diesem Titel. Einfache Schritte zum Reichwerden. Tatsächlich im Sinne von viel Geld besitzen, sich ein finanzielles Vermögen aufzubauen. Möchtest du das? Möchtest du mehr Geld verdienen oder gut Geld verdienen, Monat für Monat oder vielleicht auch eine langfristige Perspektive, eine wirklich solide Altersvorsorge haben, um in der Rente dein Leben ohne Ängste oder finanzielle Sorgen genießen zu können? Natürlich in voller Übereinstimmung mit dem Gesetz und nichts Illegales, nichts gegen Gottes Gebote und in Übereinstimmung mit der Bibel. Muss jetzt auch nicht unbedingt Millionär sein, so eine solide Mittelschicht, vielleicht aber auch mehr. Das geht. Und auch wenn man das nicht ständig laut ausspricht, glaube ich, die überwiegende Mehrheit von Menschen hätte gern ein bisschen mehr Geld, als sie hat. Oder zumindest nichts dagegen, wenn es so wäre. Und wie das geht, können wir bei Jakob lernen. Erstes Buch der Bibel, erstes Buch Mose, so Kapitel 25 bis 31. Jakob war der jüngere Sohn von Isaak und Rebekka. Und das sind erstmal suboptimale Startvoraussetzungen, denn es gab zwar keine ganz fixen Erbvorschriften, aber es war schon so üblich, der ältestgeborene Sohn, der erbt das meiste, wenn nicht alles. Und Jakob muss das schon sehr früh intuitiv erfasst haben, denn schon im Mutterleib rang er mit seinem Bruder darum, wer zuerst geboren würde. Und als er geboren wurde, unterlag er zwar, kam als Zweiter raus, aber hatte die Hand um den Fuß seines Bruders geschlungen. Das ist schon der erste Schritt auf dem Weg, reich zu werden, sich ein Vermögen aufzubauen, so früh wie möglich anfangen, wenn auch in kleinen Schritten. Klar, die Möglichkeit wie Jakob haben wir alle, die jetzt hier zuhören, nicht mehr, aber früh anfangen, das ist eine ganz wichtige Komponente. Die beiden Brüder wachsen auf. Der ältere Esau wird Jäger. Jakob wird eher ein stiller, überlegter Typ. Und als Esau eines Tages von der Jagd zurückkommt, todmüde, kurz vorm Verhungern, steigt ihm der Geruch eines köstlichen Linsengerichts in die Nase, das Jakob gekocht hatte. Er war irgendwie zu erschöpft oder hatte keine Lust, sich selber noch was zuzubereiten und bittet seinen Bruder um etwas zu essen. Jakob sieht eine großartige Gelegenheit und ergreift die Initiative. Er bietet ihm an, ihm sein Essen gegen das Recht des Erstgeborenen zu überlassen. Dieses Recht bietet im Moment keinen Vorteil, null. Und auch in den nächsten Jahren wird das keinen Wert haben, erst wenn der Vater stirbt. Und das ist noch lange, lange hin. Und Esau ist so der Typ eher am kurzfristigen Konsum orientiert, und stimmt daher zu, willigt in diesen Handel ein. Und das ist direkt der zweite Schritt, den Jakob nimmt, um ein Vermögen aufzubauen. Die Initiative ergreifen, ungewöhnliche Geschäfte vorzuschlagen, wenn sich irgendwie eine Gelegenheit ergibt, und langfristig investieren. Nicht die Mittel irgendwie auf das kurzfristige Vergnügen richten, sondern langfristig zu investieren. Auf das setzen, was in 15, 20, 30 Jahren enorm an Wert gewinnen wird. So, das hat er safe. Es gibt noch eine zweite Sache, die ist ähnlich, aber nicht das Gleiche, auch nicht so ganz greifbar. Sein Großvater Abraham und seinem Vater Isaak hatte Gott einen besonderen Segen zuteil werden lassen. Und diesen Segen wollte Isaak an einen seiner Söhne weitergeben. Es ist gewissermaßen das Versprechen Gottes, ganz besonders auf diesen Menschen zu achten, ihn zu fördern, ihn zu segnen. Und Isaak wollte dieses Vorrecht, diesen Segen Esau geben. Und 20 Jahre später ungefähr, kurz vor Isaaks Tod, ist nicht mehr allzu gut beisammen, schon ein bisschen, bisschen blind. Er schickt Esau weg, um ein letztes Mal für ihn zu jagen, ihm was Köstliches zu essen zuzubereiten und will ihn dann segnen. Jakob bekommt über seine Mutter davon Wind und schafft es, seinem Bruder zuvorzukommen. Isaak hält ihn für Esau und gibt ihm den Segen. Das ist auch so ein wichtiger Schritt in Jakobs Weg. Manchmal muss man sich auch mal hart durchsetzen. Es ist nicht so, dass es da ein Gesetz gab, das ihm das verbat. Auch hier konnte er seinen Bruder ganz legal übertrumpfen. Dennoch, Esau ist not amused und Jakob hält es für weise, erstmal eine Zeit lang weit weg zu sein. Ohnehin ist er schon lang erwachsen und hat noch keine Frau. Deswegen zieht er zu seinem Onkel Laban, um da eine seiner Cousinen als Frau zu gewinnen. Die beiden, also Laban und Jakob, verstehen sich auf Anhieb gut, denn die sind irgendwie aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und schnell verliebt sich Jakob auch in die jüngere Tochter Rahel. Er schließt mit seinem Onkel ein Geschäft ab. Ich arbeite 7 Jahre für dich, dafür darf ich Rahel heiraten. Es war damals üblich, dass man dem Vater einen Brautpreis zahlte, deswegen ist das Geschäft jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, wie das vielleicht für uns klingt. Und diese 7 Jahre zieht Jakob durch, aber dann wird er ausgetrickst von seinem Onkel. Denn er schafft es ihm bei der Hochzeit nicht, die geliebte Rahel zur Frau zu geben, sondern die ältere Schwester Lea. Jakob findet das nicht besonders lustig, aber davon lässt er sich nicht entmutigen. Er verhandelt mit Laban und bringt ihn dazu, auch Rahel zur Frau zu geben, eine Woche später schon. Und dafür wird er die nächsten 7 Jahre noch für ihn arbeiten. Und finanziell ist das sicher keine gewinnbringende Entscheidung, sich da zwei Frauen anzulachen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Jakob nur auf Reichtum fixiert gewesen wäre. Er hat viele andere Interessen, viele andere Facetten. Die meisten lasse ich jetzt nur in der Zusammenfassung weg. Aber einen wichtigen Wesenszug kann man hier anschaulich lernen. Rückschritte hinnehmen und sich nicht davon entmutigen lassen. So, in den nächsten 7 Jahren zeugt Jakob mit seinen beiden Frauen und den Mägden von den beiden Frauen 12 Söhne. Und dann ist irgendwann die vereinbarte Zeit vorbei. Und Laban bietet Jakob an, ihm einen Bonus zu zahlen. Den hatten sie zwar nicht vereinbart, aber Jakob hatte seine Sache so gut gemacht, dass Labans Vermögen sich extremst vermehrt hat. Jakob hat aber einen Gegenvorschlag. Er wird das Geschäft noch weiterführen, die Zucht von Schafen und Ziegen. Dafür gehören ihm am Ende alle Tiere, die gefleckt sind. Zu dem Zeitpunkt war irgendwie ein kleiner Teil der Herde gefleckt, aber der Großteil eben nicht. Und deswegen stimmt Laban zu. Und Jakob macht sich ans Werk und die nächsten Jahre lebt er sparsam, verkauft keins von den Tieren, die er schon hat, sondern arbeitet hart und plant, seine Gewinne ganz am Ende zu realisieren, weil sie dann am größten sein werden. Und das ist ein wichtiger weiterer Schritt, um Vermögen aufzubauen. Eine Zeit lang zwar hart zu arbeiten, aber sparsam zu leben. Alle liquiden Mittel, die übrig sind, zu investieren. Und so sorgt Jakob mit Geschick und mit einem gewissen Verständnis von Vererbung dafür, dass sich die richtigen Tiere paaren und von Generation zu Generation von Schafen und Ziegen immer mehr Tiere gefleckt werden. Und auch die gefleckten Tiere die kräftigsten sind. Und nach Ablauf der vereinbarten Zeit kann er so den allergrößten Teil der Herde für sich beanspruchen. Daher, und jetzt ein wörtliches Zitat aus 1. Mose 30, 43, wurde der Mann über die Maßen reich, sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte. Wenn du reich werden willst, dann musst du es machen wie Jakob. Früh anfangen, Initiative ergreifen, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, langfristig investieren, Rückschläge hinnehmen und nicht aufgeben, erstmal sparsam leben, das, was du nicht unbedingt brauchst, klug investieren. So Initiative und auch so ein bisschen Durchsetzungsstärke sind vor allem in der Erwerbsarbeit wichtig. Dieses Frühanfangen, sparsam leben, investieren, dabei Rückschläge hinnehmen. Das sind die Schritte, um mit einem durchschnittlichen Gehalt auch richtig reich werden zu können. Nicht einfach durchzuhalten, ohne Garantie, aber tatsächlich auch nicht unplausibel. Und das sind im Groben genau die gleichen Schritte, die euch Finanz-YouTuber unter einem Video der gleichen, mit dem gleichen Titel wie dieser Gottesdienst präsentieren würden. Natürlich nicht, dass du deinem Bruder irgendwie Essen verkaufst und mit Schafe züchtest, aber irgendwie hart arbeiten und dann Investments in ETFs und vielleicht auch Einzelaktien und Kryptowährungen. Im Grunde alte Strategien, die wir schon in der Bibel finden, angewandt auf die ausdifferenzierte Arbeits- und Finanzwelt, die wir heute haben. Und Jakob hat dabei kein Gesetz gebrochen. Er hat nichts Illegales getan. Aus heutiger Sicht klingt vielleicht das eine oder andere ein bisschen hart, aber es waren andere Zeiten. Und auch seine beiden Frauen sehen bei ihm keine Schuld. 1. Mose 31, 16 sagen sie, fürwahr, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Und wenn man sich die Geschichte durchliest in der Bibel, 1. Mose, die Kapitel 25 bis 31, dann äußert sich Gott dann nicht negativ zu. Er weist da Jakob nicht zu Recht, zwischendurch segnet er ihn nochmal ganz explizit. Einige Jahrhunderte später kommt aber der Prophet Hosea und durch ihn kommt Gott nochmal auf diese Geschichte zurück. Bevor ich den Text gleich lese, so ein paar Bemerkungen zur Verständlichkeit. Da werden gleich Israel, Jakob und Ephraim genannt und damit ist ein und dieselbe Person gemeint, wenn auch mit unterschiedlichen Namen. Es wird noch auf andere Geschichten von Jakob angespielt, Begegnung in Bethel und Ringen am Jabok mit Gott, die habe ich jetzt gerade in der Zusammenfassung nicht miterzählt, spielen aber da mittendrin. Ich lese aus Hosea 12 den ersten überschriftsmäßigen Satz und dann die Verse 4 bis 10. Mit Lüge hat mich Ephraim umzingelt, mit Betrug das Haus Israel. Schon im Mutterleib hat er seinen Bruder gepackt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte ihn an. In Bethel hat er ihn gefunden und dort redet er mit uns. Der Herr, der Gott Zebaoth. Herr ist sein Name. Du wirst mit deinem Gott zurückkehren. Halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Ein Krämer ist Ephraim. Er hat eine falsche Waage in der Hand und liebt den Betrug. Denn Ephraim spricht, wie reich bin ich doch geworden, ich habe genug, alles meine Arbeit. Man wird keine Schuld an mir finden, die Sünde wäre. Ich aber bin der Herr, dein Gott von Ägyptenland her. Ich will dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie in der Wüstenzeit. Gott spricht sein Urteil über Jakob, über seine Geschäfte mit seinem Bruder, mit seinem Onkel. Und dabei bezieht er sich genau auf das, was ich gerade erzählt habe. Nichts Illegales, aber er ist ein Krämer, er hat eine falsche Waage in der Hand und liebt den Betrug. Die Elberfelder übersetzt hier, er liebt es zu übervorteilen und Luther übersetzt, er unterdrückt sehr gerne. Ein Urteil über einen Mann, der zu diesem Zeitpunkt schon länger tot ist als Luther heute. Das ist viele, viele Jahrhunderte her. Ein bisschen spät. Aber auch wenn es um die geschichtliche Person Jakob geht, das geht nur an der Oberfläche. Das ist ein Symbol, ein Zeichen für die Menschen in Israel zu Hoseas Zeit. Aber genauso ein Symbol für Menschen heute, für Menschen überhaupt. du bist Jakob. Sicher nicht ganz so hinterhältig. Sicher nicht innerhalb der Familie. Sicher nicht so verbissen. Aber so eine ganz legale Chance, einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Lässt du sie wirklich links liegen? Oder willst du reich werden? In Aktien investieren ist schließlich ganz normal heutzutage. Und wenn Firmen, die sich dadurch finanzieren, dass sie Aktien ausgeben, auch Waffen mittelbar in den Jemen liefern, kann man mir das ja schlecht anrechnen. Oder vielleicht auch gar nicht das Streben, reich zu werden, sondern das, was man hat, zu genießen. Und wenn ich mir was gönne, und sei es auch nur eine Tafel Schokolade, dann ist es natürlich traurig, dass die Kinder, die den Kakao gepflückt haben, vielleicht nie auch nur ein Stück Schokolade essen werden. Aber das ist ja nicht meine Schuld. Jakobs betrügerische Waage, die ist nicht in meiner Hand. Die wird sich in aller Regel auch nicht in unseren Supermärkten finden, sondern in den internationalen Handelsvereinbarungen. Und wir tauschen auch nicht Essen bei unseren Verwandten gegen ein Geburtsrecht ein, sondern Essen im Kongo gegen Kobalt. Da sind wir bei Weitem nicht so nah dran wie Jakob und bewegen uns genau wie er im Rahmen der geltenden Gesetze. Willst du reich werden? Es ist nicht deine Schuld, dass letztes Jahr mehr als 8 Millionen Menschen elendig verhungert sind. Es ist nicht meine Schuld, dass seit ich angefangen habe zu reden, vermutlich über 100 Kinder unter 5 Jahre ihren letzten Atemzug getan haben, weil sie über Monate nichts zu essen hatten oder zu wenig. Nicht schuld, aber es hätte verhindert werden können. Und Ephraim sagt, ich bin doch reich geworden, habe mir ein Vermögen erworben. In all meinem Erwerb wird man mir keine Schuld nachweisen, die Sünde wäre. Willst du reich werden? Das ist okay. Nee, ich glaube, das ist wirklich okay. Die Empfindung, mehr haben zu wollen, als man hat, kenne ich. Und fast jeder wird sie kennen. Solange das nicht das ist, was uns leitet, nicht das ist, was uns bestimmt, ist das vielleicht nicht allzu bedenklich. Du willst reich werden, aber was willst du noch? Eine Welt, in der Eltern ihre Kinder nicht begraben müssen, weil sie nicht in der Lage waren, sie zu versorgen? Eine Welt, in der Länder, die damit kämpfen müssen, ihrer Bevölkerung auch nur das Allernötigste zur Verfügung zu stellen, keine Gebühren für Impfpatente und Medikamente zahlen müssen? Vielleicht eine unfaire Spannung und Fragen, zu denen es keine einfachen Antworten gibt, keine einfachen Lösungen, aber Schritte und Ansätze. Ich glaube nicht, dass von jedem gefordert ist, alles wegzugeben, was er hat, um Hunger zu bekämpfen oder Verteilungsprobleme oder Gemeinde zu unterstützen. Das wäre für die allermeisten eine Überforderung. Die will Gott nicht. Es ist nicht von allen gefordert, alles wegzugeben. Es ist nicht von allen gefordert, nicht reich sein zu dürfen. Aber es ist von allen gefordert, etwas wegzugeben. Für Menschen in Hunger, in Armut, aber auch für andere Dinge, für Gemeinde. Und natürlich gibt es auch abseits von extremer lebensbedrohlicher Armut ernsthafte Probleme. Finanzielle Probleme, auch echte Armut hier in Deutschland, die hart sind. Es ist nicht von allen gefordert, alles zu geben, aber von allen gefordert, etwas zu geben. Wie viel musst du zwischen dir und Gott ausmachen? Mit dem Zehnten in der Gemeinde gibt die Bibel zumindest so einen gewissen Richtwert. Zum Schluss noch eine Frage und eine Antwort. Jakob wirkt trickreich und auf seinen Vorteil bedacht, raffgierig. Und trotzdem sagt er einen sehr bemerkenswerten Satz in Hosea 12,9, zumindest in der Luther-Übersetzung. Wie reich bin ich doch geworden, ich habe genug. Viel zu besitzen ist nicht per se schlimm, es ist nicht per se ein Zeichen von schlechtem Charakter, wenn schon es, glaube ich, ein Zeichen von viel Glück ist. Wann kannst du sagen, wie reich bin ich doch geworden, ich habe genug? Jakob war kein feiner Kerl, kein leuchtender, selbstloser Stammesvater, sondern ein selbstsüchtiger Angsthase. Trotzdem hat Gott ihn nicht fallen lassen. Er hat ihm nicht alles weggenommen, sondern ihn weiterhin reich gesegnet, weil er ihn liebte, weil er ihn erwählt hat. Und er sagt zu ihm, auch wenn du auf Abwegen bist, du wirst mit deinem Gott zurückkehren. So liebt Gott dich. Du willst reich werden? Okay. Dich davon leiten zu lassen, so wie Jakob, das ist sicher nicht gut, das als oberstes Lebensziel zu haben oder vielleicht auch in den Top 3 oder 5, ist vermutlich nicht so weise, aber sonst okay. In all dem, in dem Bibeltext, Hosea 12, in dem Versuch, reich zu werden, gibt Gott einen Rat oder ein Gebot, eine Anweisung. Halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Du kannst Initiative ergreifen, du kannst dein Leben genießen, du kannst auch Güter genießen, auch sparsam sein und Geld investieren, aber in all dem, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Jesus, wir danken dir für diesen Tag, dass du uns reichlich versorgst, dass du uns gutes Wetter schenkst und vor allem deine Gegenwart. Du hast all deinen Reichtum zurückgelassen im Himmel, als du auf die Erde gekommen bist. Alles aufgegeben für uns, um uns überreich zu beschenken. Auch mit Gütern, aber vor allem mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Gegenwart, mit der Gewissheit, dass es sich lohnt, langfristig zu investieren, nämlich in die Perspektive auf ein Leben, das jenseits dieser Welt ist. Danke, dass du uns annimmst, dass du uns vergibst, dass du uns zusprichst. Du wirst mit deinem Gott zurückkehren. Amen.